Bruder Christoph, ein Kapuziner aus Innsbruck, der Missionssekretär der Kapuziner von Österreich und Südtirol. Ich lade Sie zu einem Treffen mit einem Sonntaggast ein. Heute im Podcast-Studio haben wir einen besonderen, speziellen Gast aus Deutschland, Pater Robert. Pater Robert, ein paar Worte über dich.
Ich bin 1954 in Düsseldorf geboren worden, bin dann in Neuss zur Schule gegangen und habe nach dem Abitur in Bonn und später dann auch in Innsbruck studiert. Ich wollte eigentlich Lehrer werden, bin aber dann nach dem Studium in den Franziskanerorden eingetreten. Das war 1982. Ich war dann 28 Jahre alt, hatte also schon mein Studium hinter mir, habe dann nochmal weiter studiert in Bonn wieder, das Diplom nachgemacht, weil ich im Orden der Franziskaner Priester werden wollte. Im Orden habe ich dann einen Pater kennengelernt, der aus dem Heiligen Land kam und der begeistert davon gesprochen hat, dass er in Jerusalem Dienst gemacht hatte. Und das hat mich von dieser Zeit an fasziniert. Und so bin ich auch schon das erste Mal als Diakon mit Pilgern, mit einem Mitbruder, dem ich dann später gefolgt bin, ins Heilige Land gefahren. In Orden habe ich dann diese Funktion übertragen bekommen, die man bei uns Kommissar des Heiligen Landes nennt. Das heißt also Beauftragter für die Anliegen der Christen im Land des Herrn, in Israel und Palästina. Wir waren mit der besonderen Aufgabe betraut, Pilgerfahrten zu organisieren und zu begleiten und Spendengelder zu sammeln für die Kirche im Heiligen Land, die eigentlich immer schon auf die Unterstützung von anderen angewiesen war. Schon Paulus bettelt für die Kirche von Jerusalem. 1988 bin ich zum Priester geweiht worden und dann von da an mehrere Jahre dieser Beauftragte unserer Ordensprovinz gewesen. Woher kommt die Liebe der Franziskaner zum Heiligen Land?
Ja, ich hier wollte dich fragen, genau, als Missionssekretär, ich mache diese Podcast wegen die Missionen und wir wissen oder viele Leute sicher gehört haben, dass die Franziskaner haben eine besondere Aufgabe im Heiligen Land. Was ist endlich diese bekannte Kustodie den Franziskaner im Heiligen Land?
Ja, also Franziskus von Assisi selbst hatte die Sehnsucht, die Fußspuren Jesu kennenzulernen. Das sollte für ihn der Maßstab seines geistlichen Lebens werden. Und wo kann man diese Spuren Jesu besser kennenlernen als in dem Land, in dem er selbst gelebt hat? Und so ist er mit den Kreuzfahrern ins Heilige Land gefahren und hat dort die Stätten besucht, die mit dem Leben Jesu in unmittelbarem Zusammenhang hängen. Und seit dieser Zeit sind unsere Mitbrüder im Heiligen Land tätig und haben dann ungefähr in der Mitte des 14. Jahrhunderts den Auftrag, den offiziellen päpstlichen Auftrag bekommen, sich um die heiligen Stätten, das heißt die Stätten des Lebens und Wirkens Jesu, zu kümmern. Und das machen die Mitbrüder seit dieser Zeit. Lange Zeit war dort kein Bischof, kein Prälat, kein Domkapitel, nichts, was wir heute wissen von einer Struktur innerhalb der Kirche. Es waren halt nur die Mitbrüder da, getrieben von der Sehnsucht, an den Städten zu wirken, die durch das Leben Jesu besonders geheiligt sind und immer auch gebunden an den Gehorsam gegenüber dem Heiligen Vater, denn wir sind da nicht einfach nur, weil es uns Spaß macht und weil wir da irgendwie besonders viele sind, sondern wir sind da, weil wir den Auftrag dazu erhalten haben.
Okay, ja, das verstehe ich schon. Aber noch eine Frage. Wie ist das möglich, nach dem Kampf gegen die Moslem, wann die Moslem den Jerusalem übernommen haben, wie ist das möglich, dass die Franziskaner weiter dort in Heilige Stadt geblieben sind?
Die sind sozusagen friedlich und vielleicht würde man heute sagen undercover an den einigen heiligen Städten geblieben. Zum Beispiel auf dem Zionsberg, das war immer der Hauptkonvent, also beim Abendmahlsaal. Oder in Bethlehem in der Geburtskirche oder in der Verkündigungsbasilika, die früher eine kleine Kirche war, in Nazareth. Solche Existenz ohne großes Aufsehen, ohne große Struktur, keine pompösen Klöster, war also auch unter der Herrschaft der Muslime im Heiligen Land möglich.
Ich habe diese Frieden, die Brüder gehabt haben, auch in Türkei beobachtet, in Istanbul. Die Franziskaner sind einzige Ordensgemeinschaft aus der katholischen Kirche, die offizielle in der Stadt in öffentlich Habit tragen darf, tragen kann. Es ist etwas ähnlich im Heiligen Land.
Vor allen Dingen an den beiden großen Kirchen der Geburtskirche in Bethlehem und der Grabeskirche in Jerusalem. Durch die jahrhundertelange Existenz der Franziskaner vor Ort hat es sich eingebürgert, dass sie die Vertreter der römisch-katholischen Kirche sind, die im Heiligen Land gerne auch lateinisch einfach genannt wird. Und die unser Ordensgewand ist das offizielle, unterscheidende Gewand der lateinischen Kirche.
Pater Robert, kannst du noch uns erinnern, seit wann du in Heilige Land gewesen bist?
Also die ersten Fahrten habe ich Ende der 1980er Jahre unternommen. Und persönlich bin ich dann 2005 für 5 Jahre nach Jerusalem gegangen. Vielleicht muss man das ein bisschen erklären. Die Mitbrüder, die dort sind, gehören einer besonderen Provinz an, nämlich der Kustodie des Heiligen Landes. Kustos heißt Wächter und das bezieht sich auf die Arbeit der Bewachung in Anführungszeichen der heiligen Stätten. Die Kustodie des Heiligen Landes nimmt selbst Mitbrüder auf. Das sind geschätzt 150 Mitbrüder. Und dazu kommen noch Unterstützer aus der ganzen Welt. Die Franziskaner sagen von Franziskus her, das Heilige Land sei die Perle aller Missionen. Und deswegen ist es eine besondere Einrichtung, dass alle Ordensprovinzen, ob die aus Singapur, aus den Vereinigten Staaten, aus Korea, aus Indien oder aus Europa kommen, ungefähr 150 Mitbrüder leisten einen solchen besonderen Dienst. Für ein Jahr, für 5 Jahre, für 30 Jahre, manchmal ein Leben lang. Das ist der sogenannte Servizio und der bindet alle Ordensprovinzen, zumindest ideell, an diese Perle unserer Missionen.
Und was heute die Franziskaner machen im Heiligen Land? Welcher Dienst für die Kirche?
Das eine ist mal die Betreuung von Pilgern. Wir sind kein Touristikunternehmen. Wir haben nichts Besonderes zu zeigen. Wir überzeugen nicht mit einem besonderen Servicepaket, sondern wir helfen einfach den Menschen, die heiligen Stätten, die wir dort finden, und die wir zum großen Teil unterhalten, zu verstehen, religiös auf ihr Leben anzuwenden. Das zweite ist, dass wir auch einige Pilgerheime unterhalten im Heiligen Land. Und das dritte Wichtige ist natürlich auch die Sorge für die Gemeinden dort im Heiligen Land, also Mitbrüder, die die Sprache der Christen, das ist Arabisch, im Heiligen Land sprechen, entweder weil sie selbst von daher kommen oder weil sie sie gelernt haben, betreuen die Pfarreien. Wir haben eine ganze Reihe von Schulen, ich glaube es sind über 10 Schulen in der gesamten Region, die wir unterhalten. Dann kommen noch so Apotheken, Gesundheitsstationen, solche Einrichtungen noch dazu.
Welche Aufgabe du gehabt hast?
Wer einen solchen Servizio wie ich macht und keine große Angst davor habt, der geht erstmal für mindestens ein halbes Jahr in die Konvent der Grabeskirche. Die ist nicht ganz so einfach, die Lebensweise dort, weil man da nachts eingeschlossen ist. Zu dem Konvent gehören 10 Mitbrüder und da sind immer auch welche dabei, die von außerhalb dazukommen. Das war mein erstes halbes Jahr. Danach war ich eine ganze Zeit, mehrere Monate, im Konvent St. Salvator, das ist der Hauptkonvent der Franziskaner in der Altstadt von Jerusalem im christlichen Viertel. Und danach, die letzten 2,5 Jahre, war ich auf dem Ölberg in Ost-Jerusalem bei dem Kloster Dominus Flevit, der Herr weinte. Diese ganzen heiligen Stätten müssen dann von Mitbrüdern betreut werden, mit Hilfe von Angestellten. Wir hatten zum Beispiel einen muslimischen Einheimischen aus Bethanien bei uns. Ein wunderbares Verhältnis, manchmal schon in der zweiten, dritten Generation, dass diese Familien mit uns arbeiten. Und so kommt es dazu, dass allein in Jerusalem schätzungsweise 10 Konvente von uns betreut werden. Immer ausgehend von dem, was dort wichtig und bedenkenswert. Dominus Flevit heißt übersetzt, der Herr weinte. Da gibt es die Stelle im Lukas-Evangelium, dass Jesus sich der Stadt näherte und als er auf die Stadt sah, begann er zu weinen über das Unverständnis, das seiner Botschaft der Liebe entgegenschlug.
Wie die einheimische Bevölkerung, das Juden, Palästinensen, die Moslem sehen die Franziskaner. Hast du einen Eindruck? Kannst du etwas sagen?
Man kann schon sagen, dass durch die friedliche Existenz zwischen den arabischen Muslimen und den Juden, deren Heimat Israel nun auch ist und sein soll, dass in der friedlichen Existenz zwischen diesen verschiedenen Gegenpolen auch des gesamten Nahostkonflikts es eigentlich immer wieder gelungen ist, einfach da zu sein, vermittelnd da zu sein. Wir selbst, die Franziskaner, hat natürlich mehr zu tun mit den arabischen Palästinensern. Unsere Schulen sind immer auch offen für muslimische Kinder. Aber es gibt auch seit einigen Jahren hebräisch sprechende Gemeinden, auch katholische Gemeinden, die teilweise auch von unseren Mitbrüdern betreut werden. Eine ganze Reihe der jungen Studenten studieren heute sehr bewusst auch Hebräisch. Das ist die Sprache des Landes und das ist die Sprache in der Region, in der wir doch tätig sind. Und dann soll man sich dieser Tatsache auch stellen. Und das tun sie, sind sehr kleine, noch sehr kleine, aber sehr intensive Personalgemeinden, die hebräisch sprechenden katholischen Gemeinden in Israel. Es gibt, glaube ich, 5 oder 6 davon.
Habt ihr die Franziskaner, die eigene normale Pfarreien, nicht nur die Kloster, aber Pfarreien, wo normale Pastoral...
Das ist auch traditionell bedingt. Zum Beispiel die 3 großen katholischen Pfarreien sind in Bethlehem, in Nazareth und in Jerusalem. Dann gibt es noch eine Reihe kleinerer Gemeinden. Das sind die 3 großen und die sind historisch gewachsen, alle von uns betreut. Und das führt dann dazu, dass unsere Mitbrüder die Haupt Arbeit, die Hauptpastoralarbeit, die Jungen werden Kapläne, erfahrene Mitbrüder sind Pasteure, dass die die Hauptarbeit der Pastoral tragen, die allerdings im Heiligen Land aufgrund der politischen Situation und jetzt nochmal verschärft durch die Corona-Pandemie sehr, sehr viel auch mit Sozialarbeit und Caritas zu tun haben. Also ein Beispiel, eine solche große Gemeinde besteht aus 500, 600 Familien, 2.500 bis 3.000 Menschen gehören dazu. Und in der Spitzenzeit hatten dort 65% der Bevölkerung keine Arbeit, waren arbeitslos. Durch das Ausfallen von Pilgern war auch nicht Geld zu verdienen mit dem, was Pilger kaufen, Rosenkränze, Krippen, all das, was mit so religiöse Andachtsgegenstände zu tun hat. Und das ist der Erwerb, das dient dem Erwerb der einheimischen christlichen und katholischen Familien, dann ist es sehr oft die Aufgabe von den Pfarrern, diese Familien zu unterstützen, sind dann auf Spenden angewiesen, auf der Holy Land Foundation in den Vereinigten Staaten, das sind die großen Geldgeber, aber auch die Palmsonntagskollekte in Deutschland dient der Unterstützung der Christen im Heiligen Land. Und da ist sehr oft leider Geld verteilen angesagt.
Das haben wir verstanden, dass ihr arbeitet mit hebräischen Christen. Auf diesen Grund, es gibt etwas, eine Spannung oder Kritik oder weiß es nicht was sagen, von der Seite, die hebräische, jüdische, typisch jüdische Volk, dass die viele diese mit nationalen Leute Christen geworden sind.
Ja, also Israel ist ja ein jüdischer Staat und deswegen zählt es zu den Grundsätzen in diesem Staat, dass nicht missioniert werden darf. Weil das soll das nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust, das soll das Land sein, in dem Juden in Frieden leben können. Wir machen auch keine Mission. Es gibt doch keine Volksmission. Wir gehen da nicht mit Kreuzen und mit Lautsprechern durch die Straßen und werben für den Glauben, sondern wir tun einfach nur unsere Arbeit. Und da gibt es, das sind auch keine Massen, da gibt es auch immer wieder welche, die sich zum Christentum bekehren. Aber das ist nicht der Stein des Anstoßes. Das Schöne ist, dass wir eigentlich sowohl von der jüdischen Seite, der hebräisch sprechenden Seite, der staatlichen Seite, so mein Eindruck, akzeptiert sind, als auch von der palästinensisch-muslimischen Seite aus akzeptiert sind. Und deswegen ist es so, so habe ich es auch erlebt, wenn man im Heiligen Land mit dem Habet unterwegs ist, dann darf man sich einigermaßen sicher fühlen. Das hat mit Bekehrung und solchen Dingen noch gar nichts zu tun, sondern das ist die Folge einer guten, sehr langen Tradition. Bei uns heißt es dann auch, wenn Gäste nach Jerusalem kommen, alle mögen doch bitte in der Stadt durchaus den Habit tragen, weil das unser Erkennungszeichen ist. Das ist eine Ermutigung, da sind die Christen stolz, wenn sie Christen sehen, uns als Christen sofort erkennen. Und das ist auch eine gewisse Sicherheit für uns.
Das heißt, diese Christen, hebräische Christen, sind traditionelle, das sind seit Ewigkeit Christen, von die christliche Familie stammen, verstehe ich.
Die hebräisch sprechenden Personalgemeinden, die es im Heiligen Land gibt, sind allermeist von Ausländern zunächst einmal gegründet. Das sind wenige, die wirklich aus Israel kommen, in Israel geboren sind und dann von da aus Christen werden. Einige wenige sind bekannt, zum Beispiel unser Pater David Jäger, der ist nämlich in Tel Aviv geboren, ist dann Franziskaner geworden, Professor für Kirchenrecht. Der hat natürlich eine besondere Stellung für uns, auch für die Kirche, im Dialog mit den staatlichen israelischen Institutionen, weil er selbst geborener Jude ist. Und das ist für Juden entscheidend. Wer aus einer jüdischen Mutter geboren ist, der ist Jude. Und Das gibt ihm manchmal wirklich die Möglichkeit zu sagen, hallo, das ist mein Land, das ist meine Heimat, von hier komme ich. Solche Mitbrüder sind wenige, aber die helfen uns, den Dialog mit dem Staat Israel im Interesse der Christen zu führen.
Ich möchte dich fragen jetzt ganz persönlich, deine Eindrücke von Heilige Land. Was für dich war diese, was hast du besonders überlebt dort?
Das Faszinierende ist schon, dass man der Botschaft Jesu und seinem Leben, seiner Person in den Lebensstationen, die mit ihm in irgendeiner Weise verbunden sind, nahe sein kann. Wenn man um den See Genezareth herumgeht, wenn man nach Kapernaum kommt, das ist seine Stadt, wie es in der Bibel heißt, dann ist das wirklich eine Einladung zu empfinden, wie hat er hier gelebt, wie hat er hier gesprochen, was hat er hier getan. Besonders in Kapernaum. Wenn man nur in Kapernaum am See Genezareth alle Stellen lesen würde, die mit Jesus verbunden sind, dann brauchte man den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun. Oder in Bethlehem, in der Geburtsgrotte, die mit einer sehr alten Tradition behaftet ist und um die herum die ganze Basilika gebaut wurde. Das ist schon faszinierend, auf diese Art und Weise über die archäologischen Befunde, auch über die religiösen Traditionen, die jahrhundertelang dort gepflegt worden sind, also Jesus nahe zu sein. Und ich habe immer den Eindruck, wenn man dort etwas predigt, etwas sagt zum Evangelium, dann hören die Menschen ganz anders zu, als wenn man das zu Hause sagt. Also es gibt die Gnade des Ortes, es gibt die Faszination der zumindest der ideellen Verbindung mit Jesus Christus selbst. Und das ist das, was mich auch fasziniert hat. Das Besondere an diesem Dienst ist aber auch, dass wir ihn für den Papst tun, für die Kirche. Also wir sind da nicht einfach, weil wir als Erster den Fuß in der Tür hatten, sondern weil wir für die Kirche da sind. Ich hoffe, dass das die Menschen auch spüren. Natürlich haben wir viele Klöster, aber es ist auch schön und ich weise auch darauf hin, es gibt eine ganze Reihe anderer Orden, die mittlerweile konkrete Aufgaben im Heiligen Land übernommen haben. Die Benediktiner, verschiedene Schwesterngemeinschaften, die Weißen Väter, die Legionäre Christi, also eine ganze Reihe von anderen geistlichen Bewegungen, die wir dort finden.
Haben wir gehört von deiner Seite, dass die Franziskaner viele Aufgaben im Heiligen Land haben, nicht nur Zeugen des Glaubens zu sein, aber überhaupt sich zu integrieren mit dieser Bevölkerung, Hilfen, die Touristen, die Pilger, im sozialen Bereich. Kannst du nennen jetzt eine besondere Herausforderung, der heute die Franziskaner im Heiligen Land haben?
Viele Palästinenser, und darunter sind eben auch die Christen, viele Palästinenser haben keine Lust mehr, dort zu leben. Also die Sehnsucht, in der eigenen Heimat zu verbleiben, erblasst angesichts der Bedrohung, die sie erleben. Kardinal Meissner hat die Situation der Christen in Bethlehem mit einem Gefängnis verglichen. Es ist wie in einem Gefängnis, aber nach oben hin, hat er gesagt, ist es offen. Die Christen können sich nicht frei bewegen. Zwischen Bethlehem und Jerusalem, das sind nur 10 Kilometer Entfernung, ist eine unüberwindliche Grenzanlage. Für uns ist die Herausforderung, den Menschen die Sicherheit zu vermitteln, das Gefühl zu vermitteln, auch den Stolz vielleicht neu zu vermitteln. Es ist wertvoll, die heiligen Stätten mit Leben zu erfüllen. Was nützen uns die heiligen Stätten? Das sind tote Steine, wenn keine Gemeinden drumherum sind. Also ihnen Mut zu machen, im Heiligen Land, in ihrer Heimat zu bleiben. Wir versuchen, ihnen Arbeit zu geben. Es gibt ein großes Projekt, wo wir palästinensischen Familien, vor allen Dingen in und um Bethlehem, versuchen, günstigen, bezahlbaren Lebensraum zu bekommen. Wir vermitteln ihnen Bildung. Das Gymnasium in Bethlehem, das Terra Sancta Gymnasium, ist eine der ältesten Schulen in der ganzen Region. Also wir versuchen ihnen mit Arbeit, mit schulischer Bildung und mit der Bereitstellung von Wohnraum die Existenz, das Verbleiben in ihrer Heimat schmackhaft zu machen. Ich habe schon Palästinenser erlebt, die waren wirklich drauf und dran, das Land zu verlassen. Dann habe ich ihnen gesagt, denken Sie mal dran, wir sind hier. Ja, sagt er, schön. Ich sage, wir können auch woanders sein. Wir sind hier, um euch Mut zu machen, hier im Lande Jesu zu leben. Der Grundmotor, die Batterie dafür ist der Glaube und die Botschaft des Evangeliums, Jesus Christus selbst.
Wenn ich dich zuhöre, das verstehe ich, das kannst du ohne Ende über den Heiligen Rand erzählen. Wir haben nicht so viel Zeit, deshalb möchte ich schon zum Schluss unsere Gespräche kommen. Noch zum Schluss möchte ich dich fragen, was du in Innsbruck machst.
Ja, das sind Lebenserinnerungen. Ich habe ein einziges Semester in Innsbruck verbracht, 1976. Und nicht nur das Goldene Dachel, sondern auch die Nordkette und der Patschakofe, also die Berge, die Lage der Stadt zwischen den Bergen, hat mich einfach fasziniert. Der entscheidende Punkt für mich war allerdings, dass ich schon in Bonn Mitglied einer katholischen Studentenverbindung geworden bin, der Arminia. Und diese Schwesterverbindung in Innsbruck heißt Renania. Und da ich nun mal nicht nur gerne, sondern auch spürbar Rheinländer bin und weil mir die Gemeinschaft dort gefallen hat, bin ich dieser Verbindung auch beigetreten. Und die feiert, ja, pandemiebedingt in diesem Jahr ihr 125. Stiftungsfest, das eigentlich letztes Jahr gewesen wäre, nach. Also wir feiern sozusagen das 125/126. Semester. Für uns ist das immer wieder, also für die, die dazugehören, die Bundesbrüder und ihre Familienangehörigen, ist das immer wieder schön, wenn wir es irgendwie einrichten können, nach hier zu kommen. Leider ist es eine alte Tradition der Renania in Innsbruck, Pfingsten zusammenzukommen, und für mich als Ordensmann, der auch in der Pfarrseelsorge noch tätig ist, ist das dann nicht so einfach. Aber pandemiebedingt dies Jahr im Oktober, und deswegen bin ich gerne hier und habe, da bin ich sehr dankbar für, bei den Kapuzinern, bei unseren Brüdern, Halbbrüdern, sage ich immer, sehr freundliche Aufnahme gefunden. Da bin ich sehr dankbar für.
Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in meinem Studio, auch für dieses Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft noch in deine Tätigkeit. Ich weiß, dass du auch ein bisschen Journalist bist. Das hast du viel auch zu schreiben. Und immer wieder bei uns herzlich willkommen. Danke, Pace Bene.
Das höre ich gern. Dankeschön, Gruß und Segen.